Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ich melde mich mit einer Daily Podcast Spezialausgabe zu Weihnachten. Meine Kollegin Ida Metzger hat Domfahrer Toni Faber zum großen Weihnachtsinterview getroffen. Sie spricht mit ihm über die Bedeutung von Weihnachten in Zeiten von Corona, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren und die Zustände im Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos und wie das mit unseren christlichen Werten vereinbar ist. Am besten, wir hören gleich rein.
Ich begrüße ganz herzlich Domfahrer Toni Faber. Es ist Weihnachten und auch Weihnachten steht ja heuer unter einem anderen Zeichen als normalerweise. Grüß Gott, Herr Faber.
Herzliches Grüß Gott.
Herr Faber, vielen Menschen fällt es heuer schwer, Weihnachten nicht als eine traurige Veranstaltung zu sehen. Was würde denn der Gemeinschaftsmensch Jesus zum Weihnachten 2020 sagen?
Ich glaube, seine Geburt in Bethlehem war nicht unter einem helleren Stern, sondern da war es der Stall, da waren nur Ochs und Esel dabei und Maria und Josef. Dann sind die Hirten gekommen. Also das Beschweren darüber, dass es jetzt ganz anders ist, sollte sich in Grenzen halten. Wir können den Kern des Festes durchaus auch unter diesen geänderten Bedingungen erkennen. Wir können hingehen zu dem, der als großartiger, unfassbarer Gott niederkniet in die Kleinheit, in die Ärmlichkeit einer Krippe. Wenn wir jetzt im Stephansdom mit 350 Leuten jeden Gottesdienst feiern können in diesen Tagen, dann ist es doch eine überschaubare Anzahl. Es sind nicht 5.000 wie sonst bei der Mette, aber wir können es feiern. Und wir sind stellvertretend dort im Dom oder in den kleineren Kirchen für all die, die zu Hause bleiben müssen, die aber über Livestream mit uns verbunden sind, die uns vielleicht im Radio hören können, die wissen, es gibt das Licht von Weihnacht, auch wenn wir nicht in großen Massen es feiern können.
Sind Sie als Domfahrer vielleicht sogar, sage ich, ein bisschen froh über die Situation jetzt, weil Sie ja gerade gesagt haben, die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten kommt jetzt besser zu gelten, weil in einer normalen Weihnachtszeit gehen wir von einer Weihnachtsfeier zur nächsten. Wir sind hektisch unterwegs, weil wir viele Geschenke einkaufen wollen etc. Heute oder in diesen Tagen kommt doch sind ganz andere Bedingungen. Wir sind sogar froh, dass wenn wir unsere Verwandten treffen können, dass die Bundesregierung hier da etwas lockere Bestimmungen hat als andere Länder in Europa. Sind Sie als Pfarrer vielleicht sogar ein bisschen froh, dass einmal das Fest unter den normalen, also eigentlich der eigentlichen Botschaft stärker zum Ausdruck kommt als normalerweise?
Froh bin ich darüber natürlich nicht, sondern ich versuche halt das halb volle Glas zu sehen und nicht auf das halb leere Glas zu starren und mich fixieren zu lassen. Wir müssen in der konkreten Wirklichkeit einfach kennen, was zu tun ist. Der liebe Gott spricht normalerweise nicht zu uns durch viele Wunder, durch Erscheinungen, Visionen, sondern in der konkreten Wirklichkeit umarmt er uns. Und in dieser konkreten Wirklichkeit der Pandemiebedingungen, damit wir gefahrlos über diese Feiertage drüber kommen, können wir einen geschärften Blick auf das Wesentliche des Festes erahnen. Und ich versuche jetzt diese Zeit zu nützen mit all denen, die in die Kirchen kommen, die mit uns in Verbindung sind, dass wir sagen, es ist dir nicht völlig entzogen, es ist nicht verboten, Weihnachten findet statt. Ob wir viele sind oder wenige, ob wir der Stille Nacht, Heilige Nacht aus stolz gewählter Brust sozusagen alle Trompeten können oder ob wir nur der Solistin zuhören müssen. Es findet statt. Das Licht Gottes leuchtet auf in der Ärmlichkeit der Krippe und auch in der Schlichtheit unserer jetzigen Feiern.
Viele Menschen haben Sorgen, Zukunftsängste. Viele Menschen haben aber auch Verluste hinnehmen müssen, weil es gibt doch immer über 5.000 Tote in Österreich aufgrund von Corona. Wie kann denn das Fest trotzdem gelingen?
Ich war so wie Sie und viele andere sehr betroffen von dieser großen Anzahl von Toten. Wir haben am Freitag noch am Stephansplatz 5.127 Kerzen von der Caritas aufgestellt am Stephansplatz, um das einmal wahrzunehmen. Und wenn man diese Fülle an Kerzen sieht, an ausgelöschten Menschenleben und ich dann kurz darauf auch einen lieben Freund, der an Covid-19 gestorben ist, für ihn begraben habe und die Seelenmesse im Dom gehalten, hat mich das selber auch sehr mitgenommen. Es ist schrecklich, jeder Einzelne, der zu viel hier gestorben ist, aber gleichzeitig ist es die Mahnung, nimm du deine Lebenszeit als ein Geschenk wahr, das dir gleichzeitig nicht nur Geschenk, sondern auch Aufgabe ist. Mach was draus. Und wenn wir zu Weihnachten es salopp formulieren könnten, mach's wie Gott, werde Mensch. Wenn Gott Mensch wird, dann dürfen wir einander in diesen bedrängten Zeiten immer mehr Mitmensch sein, Mitmenschlichkeit zeigen, Mitmenschlichkeit in Worten, Taten und in Gebeten zeigen. Das ist unsere Aufgabe jetzt in diesen Tagen.
Mhm. Weihnachten und Einsamkeit ist ja auch immer so ein Thema. Und man versucht ja gerade in der Weihnachtszeit vielen Menschen, die unterm Jahr einsam sind, ein paar schöne gemeinsame Stunden zu schenken, weil man auch sozusagen die Zeit dafür hat, weil viele Feiertage sind. Gerade heuer kann ja das sehr gefährlich sein. Wie war denn das jetzt für Sie in der Weihnachtszeit? Sie machen ja da auch viele Besuche, nehme ich an. Wie ist das bei Ihnen jetzt in der Weihnachtszeit in den 4 Adventwochen abgelaufen?
Es war völlig reduziert. Ich habe sonst, glaube ich, geschätzte 40, 50 Advent- und Weihnachtsfeiern. Die haben nicht stattgefunden. Einige sind online umgestellt worden. Eine einzige Weihnachtsfeier mit 8 Personen habe ich physisch anwesend mitgemacht. Aber wenn ich mich an gestern erinnere, eine 95-jährige liebe Frau hat gestern ihren Geburtstag von ihrer Familie begleitet, zu 8 den Dom aufgesucht. Und wir haben eine kleine Gebetsfeier mit Mund-Nasen-Schutz gemacht, mit großer Achtsamkeit und Respekt. Sie haben die Heilige Kommunion bekommen, nachdem wir uns die Hände desinfiziert haben und konnten so gestärkt werden. Also dieser einzelne berührende Moment, einem Menschen nah zu sein, in einer kleinen Gruppe da zu sein, den zu nützen, gibt mir sehr viel Glück und Zufriedenheit und Herzensfrieden. Und das ist halt in sehr eingeschränkter Varianten nur möglich. Am Heiligen Abend bin ich sonst mit 150, 200 armen, einsamen, Obdachlosen zusammen und wir halten Mahl. Ich versuche das Weihnachtsevangelium so darzustellen, dass sie es auch verstehen auf Wienerisch, eine gute Wienerisch. Predigt, ein gutes Essen, kleine Geschenke, die ausgetauscht werden, gemeinsamer Gesang, das ist ja alles sehr berührend. Das ist jetzt umgestellt, dass wir 100 Gäste, obdachlose Arme einladen, ihnen ein Essenspaket beim Luigi Barbaro in der Regina Margherita zu geben. Der stiftet uns das, wir geben das weiter und hoffen, dass diese 100, die da etwas bekommen, keinen hungrigen Bauch haben an dem Weihnachtsabend, sondern sich damit sättigen können. Man muss einfach bei dem einzelnen Kleinen, das möglich ist, beginnen und dann helfe ich auch der einzelnen Einsamkeit vielleicht ein wenig. Unsere Mutter war da ganz entschieden, die sagt, sie will nicht gemeinsam feiern mit uns Kindern, mit uns Enkelkindern und Urenkeln. Sie hat gesagt, nein, das gefährdet sie und wir sollen daheim bleiben. Daher gibt's die große Familienfeier jetzt nicht. Aber in der Kleinheit der einen oder anderen Begegnung in der Familie mit all den Schutzmaßnahmen, die wir brauchen. Und ich werde demnächst wieder auch testen gehen, so wie ich schon vielfach testen war, um ja nicht einen älteren Menschen Gefahr mitzubringen mit der versuchten Zuwendung.
Ich weiß, Sie sagen, Ihre Mutter will das nicht. Wie alt ist Ihre Mutter?
Die wird jetzt 85, genau in diesen Tagen. Und da schmeiße ich normalerweise immer nach Weihnachten ein Familienfest.
Das wie groß ist? Also.
Und da sind wir 20 Leute normalerweise und das geht halt jetzt nicht, sondern das werden wir nachher im Frühjahr, wenn es vorbei ist, hoffentlich nachfeiern. Sie war da sehr entschieden. Wir haben alle verschiedenen Ticken und aus der Trickkiste was hervorzukramen, um sie doch zu überzeugen. Und sie war völlig entschieden. Sie sitzt im Pensionistenheim und strickt ihre Kissenpolsterüberzüge und ihre Hauben. Ich könnte jede Haube haben, die ich wollte. Ich habe schon genügend, ich brauche keine mehr. Und sie strickt da vor sich hin und ist glücklich und zufrieden.
Okay. Also rund um Weihnachten und auch am Heiligen Abend predigen Sie ja. Und welches Bild, welches Botschaft werden Sie in dem Jahr den Leuten geben? Und ist das vielleicht sogar einer Ihrer wichtigsten Predigen, die Sie in Ihrer Laufbahn gehalten haben, weil es doch ein ganz spezielles Jahr ist?
Genau, so empfinde ich das auch. Also ich bin wohl gespannt. Ich habe eine Wohlspannung in mir. Ich bin nicht nervös, aber ich denke mir, an dieser heiligen Nacht werden wir besonders berührt sein. Wenn ich nur daran denke, bin ich gerührt, weil es wirklich ein besonderes Weihnachten ist. Mhm. Und nicht in 5000 Leute hineinzublicken, sondern in diese schön verteilte Schar von 350, ohne gemeinsame stille Nacht, heilige Nacht zu singen, ist eigentlich unvorstellbar gewesen. Und das ist jetzt aber notwendig und jetzt nützen wir diese Gunst der Stunde. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Und dass mir der liebe Gott auch die richtigen Worte in den Mund legt, dass ich Menschen im Herzen berühren kann, dass ich selber nicht übermannt bin über meine eigene Rührung, aber es ist ganz anders, ja.
Also das heißt, Sie wissen es noch nicht, wann entscheidet sich das bei Ihnen, was Sie predigen werden?
Also ich mache es normalerweise so, dass ich viele sammle, verschiedene Bausteine sammle und erst direkt nach der Feier mit den Obdachlosen um 9 Uhr mich zurückziehe und dann 2 Stunden Zeit habe, mich so meditativ vorzubereiten, dass ich dann um 23 Uhr zum Abschluss bringe, was ich um 24 Uhr predige. Mhm. Das ist für mich immer der normale Ritus. Jetzt ist es anders, weil wir am Abend nicht die Sandler und die Einsamen hier haben, werde ich mehr Gelegenheit haben. Aber das möchte ich dann wirklich aus diesem Moment der Situation heraus entscheiden und bin dann auch nicht mit einer fertig geschriebenen Predigt in der Kirche, sondern schaue den Leuten in die Augen und da entscheidet sich, welche Auswahl ich wirklich treffe, in welcher Stimmlage. Das berührt mich immer sehr und da lasse ich mich auch sehr inspirieren.
Also Sie brauchen auch ein bisschen den Zeitdruck?
Genau, ja, das muss der Moment da sein. Also ich könnte nicht im Herbst schon die Weihnachtspredigten vorbereiten, das wäre ja eh völlig für die Katz gewesen, sondern möchte dann die Erfahrungen der letzten Begegnungen, die letzten Anrufe, die letzten SMS, die letzten Meldungen, was ist jetzt das Richtige, was Licht in diese Dunkelheit und Einsamkeit der Menschen bringt. Und ich bin eben im Livestream mit viel, viel mehr verbunden, über Radio Klassik Stephansdom auch. Da muss man sich auch nochmal überlegen, bedenke die auch mit, was brauchen die jetzt an Stärkung und an Hoffnung.
350 statt 5000, die normalerweise im Stephansdom die heilige, die Mette, die Weihnachts-, die Mitternachtsmette miterleben. Wie viele haben sich denn dafür schon angemeldet?
Es sind fast schon 350 angemeldet, aber es war nicht so der Run in den letzten Tagen, wie ich zuerst befürchtet habe und wir das eigentlich zu unseren Domführern ausgelagert haben, dass ich nicht der krumme Hund sein muss, der den Leuten keine Karte mehr geben kann. Aber dieser digitale und mediale Anlaufsturm hat gar nicht so fest stattgefunden, wie ich das befürchtet hätte. Viele Menschen sind einfach sehr vorsichtig und das ist gut so und es ist schön, dass wir da in dieser Anzahl feiern können, wo wir immer 1,5 Meter zwischeneinander sind, wo wir den Mund- und Nasenschutz tragen, eben nicht laut singen werden und laut beten, damit da ja niemand gefährdet wird. Das wäre ja ein Wahnsinn, wenn wir im Gottesdienst in anderen Feiern andere einfach anstecken könnten.
Aber das heißt, wird gar nicht gesungen, weil Sie sagen nicht laut singen? Also es wird kein
gemeinsamer Gesang, kein Chorgesang, sondern nur 4 Solistinnen und 4 Instrumentalisten sind nach unserer jetzigen Rahmenordnung der Bischofskonferenz zugelassen. Das wird sich ab 27. Dezember natürlich mit dem neuen Lockdown wieder ändern. Da werden wir höchstwahrscheinlich in den rein digitalen Bereich wieder zurückkehren, unter 10 Personen, die den Gottesdienst feiern und so per Livestream, per Radio, per Kamera andere mit einbeziehen, stellvertretend im Dom zu feiern, wie wir das im ersten Lockdown, im zweiten gemacht haben. Also es ist einerseits erschreckend, aber andererseits ist es auch bewältigbar.
Jetzt, die Kirche macht sich seit ein paar Tagen sehr stark, dass Flüchtlinge aus Moria bzw. mittlerweile Lesbos aufgenommen werden. Verstehen Sie da diese eigentlich sehr harte Haltung der österreichischen Bundesregierung, noch dazu, wo Grüne mit an Bord sind in der Koalition und gerade was Kinder in Not betrifft, hat ja Österreich eine große Tradition, richtig, dass wir immer geholfen haben, egal ob das im Bosnienkrieg war oder als der Eiserne Vorhang gefallen ist und die Rumänen, man gesehen hat, wie die rumänischen Kinder leben etc. Und da gab es immer eine große Hilfsbereitschaft und plötzlich, nicht nur wegen Corona, ich glaube, die Haltung wäre auch sonst nicht anders, egal ob Corona jetzt da ist oder nicht. Da hat sich da was verändert, offenbar sehr stark im Setting der Österreicher.
Ich denke mir, dass jeder Mensch berührbar ist von dieser Not. Und wenn wir sehen, wie diese Kinder dort auf Lesbos im Schlamm, im Regenwasser, in der Kälte ausharren müssen, kann man sein Herz nicht unbewegt lassen. Und ich bin mir mit vielen Teilen der Regierung, mit vielen Politikerinnen und Politikern, vielen Bürgermeistern, vielen Vertretern der Kirchen- und Religionsgemeinschaften sehr einig, mit Katharina Stemberger, mit Bischof Hermann Klettler, der dort war und mir das persönlich auch erzählt hat. Wir müssen da ein Zeichen setzen. Es hilft nicht, darauf zu verweisen, was wir auch schon Guten getan haben, was die Bundesregierung an Hilfsmitteln hinschickt, das ist sehr gut. Aber man soll das eine tun, aber das andere nicht lassen. Ein humanitäres Eingreifen dafür, 100 Familien, für 100 Kinder zu zeigen, überfordert die Österreicherinnen und Österreicher nicht. Das überfordert auch nicht die Bundesregierung. Und ich hoffe sehr darauf, dass sich auch beim Bundeskanzler und bei anderen höchst verantwortlichen Frauen und Männern der Regierung da ein Umdenken zeigt. Ich habe sie persönlich auch dort und da angesprochen. Ich hoffe, dass dies dieser Ruf nach Menschlichkeit auch die Ohren dieser höchst verdienten und höchst geforderten Politikerinnen und Politiker erreicht, dass sie da nicht das als Schwäche auslegen oder gar als eine Gefahr, dass dann eine Million Flüchtlinge über unser Land flutet, sondern als ein Akt der Mitmenschlichkeit, ein Akt der Barmherzigkeit gerade zu Weihnachten gesetzt wird. Also ich freue mich sehr darauf, mit Sebastian Kurz und mit anderen hoffentlich die eine oder andere Familie, hoffentlich 100 Kinder, 100 Familien in Österreich willkommen zu heißen. Es gäbe genügend Plätze, es gibt genügend Menschen, die die Kinder bereit sind aufzunehmen, auch von kirchlicher Seite natürlich. Viele Bürgermeister haben uns das bekundet und ich bin sehr dankbar, mit Katharina Stemberger hier auch mitzukämpfen, mit Kardinal Schönborn und Bischof Hermann Klettler und alle anderen, die sich da in Dienst der Sache der Mitmenschlichkeit stellen. Weihnachten muss Herberge bieten. Herbergsuche soll nicht vergeblich sein.
Mhm. Weil Sie gesagt haben, Sie reden auch viel mit Politikern, die Sie ja durch Ihre Tätigkeit auch ganz gut kennen, den einen oder anderen. Was bekommen Sie denn da als Antwort, etwa wenn Sie ihnen erzählen, dass die Kinder in der Nacht von Ratten angebissen werden?
Die große Angst, dass wenn wir dort helfen, dass ein Einfallstor wird für viele, viele, viele andere, die uns überfordern würden. Und gleichzeitig der Hinweis darauf, was wir alle schon machen, sage ich, das gebe ich dir sehr gerne recht, was wir alle schon gemacht haben, bin sehr stolz, dass wir so viel schon geleistet haben. Aber dass da Kinder und Familien, junge Familien zum Spielball der Politik werden, weil die griechischen hauptverantwortlichen Politiker auch dieselbe Angst teilen, die sie auch in unserer Bundesregierung finden. Ich kann und muss es Gott sei Dank nicht überblicken, die gesamtweltpolitische Bedeutung dessen. Aber dort, wo wir helfen können und es nicht tun, dort versündigen wir uns.
Jetzt gibt es in Österreich eine Rekordarbeitslosigkeit aufgrund der Pandemie. Spürt die Kirche einen regeren Zulauf wieder oder ist es aufgrund der ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die es wegen Corona und dem Virus gibt, schwieriger, trotzdem, dass vielleicht viele in Not sind und viele vielleicht eine Seelsorge gerne hätten, mit der Kirche Kontakt aufzunehmen?
Die Seelsorge ist jetzt anders, eher im Einzelgespräch und auch im digitalisierten Bereich. Es ist nicht diese großen Gruppentreffen, diese großen Gottesdienste, aber ich spüre ganz genau, dass Menschen diese Sehnsucht bewegt und dass die Nöte da sind. Ich kenne ja selbst einige Unternehmen, ich kenne viele, die ihren Arbeitsplatz verloren haben in ihren großen Nöten, die Beziehungen, die überbelastet werden durch die äußere Unsicherheit. All das, was an Todesfällen, an Krankheitsfällen da ist, das ist schrecklich. Ich habe erst die letzten 14 Tage so viele Begräbnisse und Seelmessen halten müssen wie noch nie. Und ich sage, natürlich gehört das auch zu meinem Dienst dazu, aber irgendwann ist man dann auch fast am Rande und am Ende. Man weiß nicht mehr weiter, wenn man liebe Freunde verliert. Ich habe in meinem eigenen rotarischen Club, Freundeskreis, wo wir uns jeden Montag treffen, sind von diesen 60 Mitgliedern 2 gestorben an Covid-19. Einer mit 73 mit Vorerkrankungen, ein anderer mit 73 topfit, wie ein Turnschuh und sportlich und unternehmerisch tätig und so vielfältig, und der wird plötzlich auch herausgerissen. Es ist ein Roulette, wo es jeden von uns treffen kann. Und in diesen Situationen Menschen beizustehen, auch diesen Liebesdienst zu leisten, Tote zu begraben, die Trauernden zu begleiten, fühle ich mich aufs Höchste herausgefordert und versuche, diesen Dienst zu machen. Und ich glaube, die Kirche wäre gefragt, wie noch nie, aber nicht alle wir von der Kirche finden die richtigen Wege, um jeden Mann und jede Frau zu erreichen mit den Antworten, die nicht vorgefertigt sein können in so einer Zeit, sondern wirklich adäquat, individuell auf jeden persönlich noch einmal neu zugeschnitzt werden müssen.
Die zwei Freunde von Ihnen, die an Covid verstorben sind, wissen Sie, wie sich die infiziert haben?
In einem Restaurant, wahrscheinlich mit einem Kellner, der ein Visier gehabt hat, und da sind sie zu fünft gesessen. Alle fünf sind nach 3-4 Tagen zum ersten Mal dann erst positiv getestet worden. Und bei 4 war es ein schwacher Verlauf. Bei seiner Ehefrau war es ein ganz leichter Verlauf und ihn hat es als sportlichen, durchtrainierten 73-Jährigen, aber der noch vieles vor sich gehabt hätte, einfach niedergeworfen. Und die Atemnot ist da gekommen und dann musste er auf den Bauch gelagert werden. Alle Ärzte haben sich gekümmert, die Frauen, wir alle haben noch gehofft auf ein Wunder. Und er ist einfach abgeschnitten worden in seinem Lebensfaden. Das ist schrecklich, wie das passieren kann bei jedem Unfall, bei jeder Krankheit, aber jetzt massiv gehäuft natürlich durch Covid-19. Und ich war selber sehr, sehr sehr bewegt und berührt, diese 5.127 sind da schon inzwischen wieder gewachsen, Kerzen zu sehen. Das ist, also wer heute noch mir irgendwelche Verschwörungstheorien oder Vater Morganen von Covid erzählt, da werde ich fast schon ungeduldig und nicht mehr verständnisvoll. Mhm.
Das heißt, Massen, also bei den Testungen haben Sie ja mehrfach schon gemacht. Das heißt, Sie würden sich aber auch sofort impfen lassen.
Natürlich, wenn ich das jetzt, sofort. Also ich möchte niemanden den Platz wegnehmen, der im Krankenhausbereich, im Pflegebereich ist, aber ich habe schon verschiedene Kanäle versucht anzustupsen. Ich bin bereit jederzeit sofort, weil wenn Sie den Unterschied kennen zwischen einem milderen Verlauf und einem starken, tödlichen Verlauf, da sehenden Auges, das nicht zu tun, was möglich ist, gegen den tödlichen Verlauf. Ich meine, da bin ich ja in der Nähe eines Selbstmörders.
Mhm. Quasi einen geliebten Menschen zu verlieren, ist natürlich immer schrecklich und das kann ja auch durch einen Autounfall vollkommen überraschend kommen. Aber wenn Sie selber zwei Freunde jetzt durch Covid verloren haben, wie schenkt man denn da den Angehörigen Trost?
Ja, die Perspektive nicht nur an diesen schrecklichen Tod zu richten, sondern die Perspektive zurückzuwenden. Was haben wir alles mit diesem Verstorbenen gemeinsam an Schönen erlebt? Und wenn das 47 Ehejahre sind, die Frau mit ihm verbracht hat, seine beruflich erfolgreiche Laufbahn, das, was uns als Freunde verbunden hat, auf das zu blicken und dann natürlich auch den Blick in die Zukunft zu richten. Also, dass wir sterben werden irgendwann, ist ziemlich sicher. Das können wir nicht wegdiskutieren. Aber was wir vorher mit dieser Zeit machen und was wir nachher erwarten dürfen an Vollendung, da gibt uns natürlich die christliche Religion sehr viel Hoffnung. Also dieser Blick der Zuversicht, dieser Blick der Hoffnung ist ein sehr trostvoller und ein sehr aufrichtender Blick, obwohl er nicht den Schmerz der Trauer und den Schmerz des Getrenntseins auf sichtbare Weise uns völlig ausradieren kann.
Mhm. Wenn Sie, was ist denn die Pandemie für uns, für die Gesellschaft, für eine Prüfung und was können wir daraus lernen?
Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschheit dadurch eine bessere wird. Sie ist selten durch eine Seuche, durch eine Pandemie einfach besser geworden. Aber die Frage steht ja nicht an die ganze Menschheit, die wir beantworten müssen, sondern die Frage geht an dich und an mich. Was mache ich aus dieser Zeit heraus? Lasse ich mich nur ängstigen? Lasse ich mich nur so paralysieren, dass ich sage, Decke über den Kopf und Hauptsache es geht vorüber und dann leben wir erst, sondern jetzt ist es auch Leben. Wie nütze ich jetzt meine Lebenszeit, meine Talente, meine Fähigkeiten für andere einzustehen? Und das, was sich jetzt sehr reduziert gezeigt hat, dass eine neue Prioritätensetzung da war. Wer ist wirklich systemrelevant? Wer ist erhaltend? Darf ich der Kassierin und den Regalschlichtern auch nachher noch Beifall zollen? Oder ist das dann vorbei? Gehe ich achtsamer, wertschätzender mit Menschen um? Und wahrscheinlich, gerade auch von meinem Tagesablauf, ist es nicht das Einzige, an jedem Abend an drei Terminen teilzunehmen und dort und da zu glauben, da dreht sich die Welt durch mich weiter, sondern es ist eine Reduktion, tut's auch. Mehr zu lesen, mehr Musik zu hören, mehr in die Stille zu gehen, hat durchaus auch sehr lebensrelevante Aufgaben für mich und für das Erleben dieser Pandemie und vor allem das Gewahrsein, kämpfe weiter, gib nicht auf und lass dich nicht einfach in den Divan hineindrücken, sondern nimm die Gelegenheiten heute wahr, was du für andere tun kannst und das, was du für andere tust, tust du im Letzten mehr für dich, weil dein Herzensfriede, deine Zufriedenheit wachsen können, nur wenn du deine Talente auch für andere einsetzt.
Dann sage ich danke für das Gespräch, wünsche schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins hoffentlich bessere Jahr 2021. Und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Dankeschön, friedliche Weihnachten.
Das war ein Daily-Podcast-Spezial. Zu Gast war Dompfarrer Toni Faber. Die Fragen hat Ida Metzger gestellt. Ton und Schnitt wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Vor allem aber hört bald wieder rein. Ich wünsche euch jetzt für das gesamte Podcast-Team frohe Feiertage und Entspannung mit der Familie. Bis bald, passt auf euch auf, Elias und Messnik, over and out.